Lieber Scheiterhaufen, mein Name ist Maggie. Ich spreche mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über ihr Leben und die Momente, in denen etwas nicht so gut lief. Ich freue mich, dass ihr wieder hier oder auch das erste Mal auf Scheitern für Anfänger gelandet seid und hoffe, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Damit wir das sicherstellen, ihr keine Folge mehr verpasst und ich weiterhin diese Folgen produzieren kann, abonniert bitte den Kanal, teilt eure Gedanken in den Kommentaren und macht es euch nun bequem, während ich euch den heutigen Gast vorstelle. Vielleicht habt ihr bereits, während ihr auf den Bus gewartet habt oder durch die Stadt gelaufen seid, Plakate und Werbung zur neuen Disney Plus Serie Sam, ein Sachse gesehen. Eine Geschichte basierend auf einer wahren Begebenheit. Ein Satz, den man schon oft gehört hat, wenn man sich Filme und Serien angeguckt hat. Selten wiederum hört man von jenen, um die und deren Leben es auch wirklich geht. Man muss auf YouTube und Google nach alten Interviews suchen, um sich selbst ein Bild zu machen. Zumindest mache ich das immer so. Wir hatten allerdings die Möglichkeit, mit der Person zu sprechen, um die und deren Leben es geht. Samuel Mephire. Er war der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland, Sohn einer DDR-Bürgerin und eines Vertragsarbeiters aus Kamerun und wurde in den 90er Jahren zur Symbolfigur für ein buntes Sachsen, denn er war das Gesicht einer Werbekampagne gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit in einer Zeit, als Neonazis Andersdenkende und Aussehende durch die Straßen trieben und Asylheime brannten. Ein Medienstar und Liebling der Politiker, der später in die Kriminalität geriet und einen tiefen Fall vom Helden zum Verbrecher erlebte. Denn er verließ 94 die Polizei und gründete schließlich selbst eine Sicherheitsfirma. Nach einer Reihe von Raubüberfällen und einer lebensgefährlichen Flucht verbüßt er eine mehrjährige Haftstrafe. Sein Leben baut er danach wieder auf und reflektiert es und die Welt in seiner Autobiografie »Ich, ein Sachse«. Er schreibt über den Tod seines Vaters, der unter ungeklärten Umständen am Tag seiner Geburt verstarb. Den schweren Schlag, den dies für seine Mutter bedeutete, die einen rassistischen motivierten Giftangriff auf ihren Mann vermutete und alkoholkrank wurde. Das Leben in der DDR, die Misshandlungen, die er als Kind erleben musste, aber er wirft auch Fragen auf über das Leben und die Welt, in der wir leben. Wer jetzt ausschließlich harte Kost vermutet, den darf ich beruhigen. Tragödie und Humor liegen oft beieinander und dies merkt man auch im kreativen Schreibstil von Samuel. Inzwischen arbeitet Samuel als Trainer für Gefahrensituationen und hilft gewaltauffälligen Jugendlichen sowie MitarbeiterInnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst, sich auf Gefahrenlagen vorzubereiten. Berufsbegleitend studiert er außerdem soziale Arbeit an einer Fernuniversität. Ihr habt übrigens die Möglichkeit, eines seiner Bücher zu gewinnen und dafür würde ich euch bitten, einfach dieses Video hier auf YouTube zu kommentieren und wenn ihr eure Chancen erhöhen wollt, dann werdet doch Kanalmitglied oder Patreon, denn auch hier werde ich separat nochmal ein Exemplar verlosen. An dieser Stelle noch eine Triggerwarnung. Wir sprechen über Rassismus, Gewalt an Kindern und Alkoholsucht. Sollten euch diese Themen gerade belasten, setzt diese Folge aus. Ihr findet außerdem in der Infobox und in den Shownotes Anlaufstellen, bei denen ihr euch melden könnt, solltet ihr selbst betroffen sein. Vielleicht klingt jetzt der Satz »Viel Spaß bei einer neuen Folge« nach einem solchen Hinweis makaber. Wir sprechen schließlich über harte Themen. Nichtsdestotrotz hätte ich am liebsten noch ein paar Stunden weitersprechen können, denn bei Samuel handelt es sich um eine wirklich reflektierte und beeindruckende Persönlichkeit und ich hoffe, euch gefällt das Gespräch. Daher viel Spaß bei einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Kommentiert auch gerne diese Folge. Aber am Ende folgt eurem Herzen. Herzlich willkommen bei Scheitern für Anfänger, Samuel. Jetzt hast du ein Buch geschrieben und wahrscheinlich noch mal sehr viel reflektiert über dein Leben. Ist dir das leicht gefallen oder war das sogar heilend in irgendeiner Form?
Long story short, nein. jeder, der sich an so ein Unternehmen wagen möchte, also insbesondere wenn es die eigene Geschichte betrifft, da kann ich nur warm den Zeigefinger heben und sagen, unterschätzt weder die Länge noch die Intensität. Es ist Also ich glaube, dass diese 2,5 Jahre Arbeit am Buch wirklich das, die in meinem Leben bislang emotional intensivste Baustelle überhaupt gewesen sind. Es ist wie, als würde man 7 Tage die Woche oder doch zumindest 6 Tage die Woche zwischen 8 und 12 Stunden täglich Dauertherapie machen und Deep Dive. Und das ist irgendwann, also am Anfang, klar, verdaut man das noch relativ gut weg, aber dann über die lange Strecke wird es in Teilen haarsträubend. Ja.
Du beschreibst es ja auch am Anfang, wie deine Kinder quasi die Kisten auspacken. Und ich habe dann sofort gedacht, meint er das vielleicht auch symbolisch, diese Kisten auszupacken?
Es sind wirklich die Nachlasskisten meiner verstorbenen Mutter. Die ist 2014 verstorben. Mhm. Und das waren für mich so Poison Boxes, so, wo ich einfach nicht rangegangen bin, weil ich einfach gefürchtet habe, also wie tief mich das in die eigene Geschichte hineinzieht und wie gut ich das alles verdauen kann oder aber auch nicht. Mhm. Genau.
Hattest du Fragen, als du damit begonnen hast, und gab es auch Antworten auf diese Fragen?
Ich hatte ganz, ganz viele Fragen, aber viel, viel größer als die Fragen und vielleicht auch in Teilen die Neugier war die Angst, was ich finden könnte. Und die Antworten waren in Teilen erschreckend überraschend. Und ich hatte, Gott sei es gedankt, meinen Co-Autor, den Lothar Kittstein, der ein promovierter Historiker ist und der eine phänomenalen Art mich da ans Händchen genommen hat und mitgenommen hat und Etappe und so eine Mischung aus Indiana Jones und Motivationstrainer hatte da so und Tenzing Norgay, was so. Also wir mussten ja auf diesen Berg und er hat das einfach auch verstanden, mich da mitzunehmen auf diese Reise.
Ja. Man lernt ja nicht nur über dein Leben, sondern eigentlich, du hast es gerade angesprochen, auch viel über die Geschichte. Vor was hattest du denn genau Angst?
Ich denke, das Schlüsselerlebnis in meiner Familie und ergo eben auch das Schlüsselerlebnis in meinem Leben ist der unerwartete, plötzliche Tod. / die Ermordung meines Vaters. Und auf der einen Seite wollte und will ich natürlich so viel wie möglich über meinen, diesen abwesenden Vater wissen und auf der anderen Seite fürchte ich natürlich auch ein Stück weit, was du das, dieses kindlich idealisierte Bild, was ich mir von ihm gebildet habe, dass das zersprengt wird.
Weil er am Ende auch nur ein Mensch war?
Ist ein Mensch, wie wir alle.
Mit Fehlern, genau. Und ja.
Ehrlich gesagt ist das gar nicht eingetreten. Aber das ist ja, wie so oft, mit den Ängsten im eigenen Kopf. Weißt du, das sind so diffuse, dunkle Wolken und weißt du, die strahlen so eine Atmosphäre von übermächtiger Bedrohung ab. Und das ist die eigentliche zerstörerische Kraft, weniger, wenn man dann unter der Wolke steht und es regnet vielleicht oder es stürmt oder es ist kalt, sondern vielmehr so, wenn sie noch am Horizont ist und man sich vorstellt, was passieren könnte. Und genau so war es diesmal
auch. Ja, auch als Außenstehende muss ich sagen, das Belastende ist ja nicht nur die Ermordung, die an deinem Geburtstag, also an dem Tag, an dem du geboren worden bist, stattgefunden hat.
Also ist er gestorben?
Ne? Ist er gestorben, ja, er stimmt. Gestorben, genau. Das war ein, sorry.
Genau.
Aber auch, was danach passiert ist, dass deine Mutter gesagt hat, er möchte in der Heimat beerdigt werden. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Oder war es eher die Ermordung, die dich da, auch was Stichwort Gerechtigkeitsempfinden?
Nehmen wir das Zuhinterste zuerst. Gerechtigkeitsempfinden, also auch gerade mit meiner Geschichte, wo ich ja in den frühen 20ern schon diesen kapitalen Hirsch geschossen habe und so ganz nach unten gestürzt bin, also an meinen selbst gesteckten Idealen grandios gescheitert. Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit dem Ruf nach Gerechtigkeit. Das ist, das empfinde ich dann so ein bisschen schwierig. So, aber ich glaube wirklich, dass das Leben meines Bruders und von mir selbst maßgeblich von einer hyperintelligenten, super fleißigen, aber zutiefst traumatisierten und in ihrem Trauma gefangen auch sehr wütenden und gewalttätigen Frau geprägt worden ist, sprich meiner Mutter. Hm. Und das hat den eigentlichen Unterschied gemacht. Hm. Genau.
Wie hält das sich denn, wie macht man das denn, wenn man einerseits Mitgefühl hat, aber auch ein Sohn ist mit Bedürfnissen? Mhm. Hast du da für dich, gab es eine Entwicklung, die du jetzt aus der heutigen Sicht beobachten kannst?
Also es gab insofern eine Entwicklung, dass meine Mutter war ja von dieser ganzen Geschichte betroffen, 27-jährig und ganz auf sich allein gestellt, weil von der Familie verstoßen und dadurch sozial isoliert. Und gleichsam halt in diesem Kontext, dass das Ganze 25 Jahre nach Nationalsozialismus und großem Gemetzel und etc. pp. Stattfindet, wo ganz viele Deutsche und somit auch im Osten Deutschland selbst traumatisiert sind und selbst einen schwierigen inneren Aufarbeitungsprozess durchmachen müssen von nationalsozialistischen Idealen von Herrenrasse und Weltherrschaft und bla 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 bis hin zu Sozialismus und Vielvölker Schnickschnack. Ja. Ich glaube, es hat insofern Entwicklung stattgefunden, als dass ich diese Zeit haben durfte bei meinen Großeltern. Und das war wirklich, also ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte, sie so dieses kleine Stück heile Welt, was ich versucht habe in den verschiedensten Erinnerungsfacetten zu konservieren und natürlich auch dann, irgendwo ist es in diesen Idealisierungsprozess gegangen, ist unvermeidlich, dass man es dann auf den Podest stellt und
das ist wahrscheinlich auch Selbstschutz irgendwie
schöner macht, als es in der Realität gewesen ist, aber es war wirklich diese Zeit, wo ich gesehen habe, wie Leben eben auch sein kann, mit ganz, ganz vielen lieben alltäglichen Gesten, so beginnt der Tag und so verläuft der Tag und so endet der Tag. In diesem Gefühl, ich werde geliebt, ich bin willkommen, ich bin richtig, ich bin safe. Also das war ein Stück Entwicklung und Kontrapunkt zu dem, was ich von meiner Mutter her kannte. Also mit Schreien, mit Bedrohen und mit halt schwersten Schlägen. Also das Einzige, was an Intensität, was sie halt nicht gemacht hat, ist uns halt zu verkrüppeln oder totzuschlagen. Aber ansonsten war es die ganze Bandbreite von körperlicher Einwirkung, die man sich vorstellen kann, mit und ohne Hilfsmittel.
Hat sie das reflektiert? Weil es gibt tatsächlich Eltern, die sagen, ich habe dich nicht geschlagen.
Ich glaube schon für sich, sie war ja sehr, sehr intelligent und sehr, sehr schnell im Kopf. Ich weiß nicht, ob sie im Bereich der emotionalen Intelligenz genauso schnell gewesen ist, aber vom Kognitiven her auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass sie das in der einen oder anderen Minute so weit reflektiert hat, dass das paradoxer und makabererweise ein weiterer Wirkverstärker in puncto Alkohol gewesen ist. Ich glaube, immer wenn ihr das bewusst wurde, ich habe die Liebe meines Lebens verloren und ich kann nichts machen, dass die zurückkommt. Also es ist ja anders, als wenn man vielleicht verlassen wird, da ist vielleicht immer noch mal so eine Restchance. der Versöhnung oder des Annäherungsprozesses, zumindest in der Freundschaft hinein. Das war aber eher nicht gegeben. Und dann das Leben in der DDR mit zwei Afro-Kindern, wo ich komme, und der einzige Trost, den sie hatte, war halt König Alkohol. Und das war ja sehr, sehr weit verbreitet in der DDR-Gesellschaft, dass gesoffen wurde und relativ unreflektiert gesoffen wurde. Und
Man spricht ganz oft von Vergebung, dass Vergebung einem gut tun würde. Ist das auch eine Romantisierung?
Vergebung. Also Vergebung, glaube ich, ist insbesondere, also für mich habe ich das gemerkt, in diesen mehrfachen Therapien und Seelsorge, Vergebung ist vor allen Dingen eine Aufgabe, eine Anforderung, die ich an mich selbst stellen muss. Weil ich habe das in 20 Jahren Jugendhilfe an zahllosen Beispielen gesehen und ich sehe es auch in meinem eigenen Beispiel. Es ist immer wieder diese Selbstbezichtigung, wenn ich mich denn anders verhalten hätte, hätte ich sie vielleicht nicht provoziert und es wäre gar nicht an der einen oder anderen Stelle so weit gekommen, dass sie mich so geschlagen hätte oder so geschüttelt hätte oder so. Und es ist natürlich Quark, ja, was macht ein dreijähriges Kind oder ein zweieinhalbjähriges Kind oder auch ein vierjähriges oder auch ein siebenjähriges Kind so falsch, dass man es fast totschlägt? Also das
ist gar nicht möglich.
Das ist Bullshit, ja. Aber trotzdem ist diese Selbstbezichtigung da. Und ich glaube, was mir sehr geholfen hat, also wo ich eine große Hilfe, ich muss es so mal ausdrücken, eine große Hilfestellung bekommen habe, war durch die Therapeutin in der Therapie zu verstehen, das ist Unsinn. Ich verstehe, dass du dieses Kopfkino hast, aber dieses Kopfkino ist Bullshit. Und du darfst zu dir hingehen, also zu dem Zweijährigen, Zweieinhalb, Siebenjährigen in dir hingehen und sagen, es ist vorbei.
Ja. Yeah.
Die Hexe ist tot, es ist vorbei, du bist frei.
Ja, und auch wütend sein, selbst wenn sie noch am Leben wäre. Ja.
Genau. Und das ist, dieser Akt der Selbstentschuldigung oder Selbstentschuldung ist so befreiend. Also das kann ich, also wenn du mich fragen würdest, fühlt sich das an wie eine Revolution, kann ich so sagen. Absolut. Es ist,
Du hast auch gerade davon gesprochen, dass du an deinen Idealen gescheitert bist.
Mhm.
Was meinst du damit? Was waren deine Ideale?
Ich habe es auch schon so ein bisschen angeteasert. Ich bin halt Sohn einer Frau, die, glaube ich, aus tiefster Überzeugung auch an sozialistische Utopie geglaubt hat. Vielleicht auch ein Stück weit in Opposition zu ihrem Vater, den sie immer so in einer gewissen ethisch-moralischen Kontinuität des Nationalsozialismus gesehen hat, was ich persönlich als Enkelsohn meines Großvaters nicht erlebt habe, ganz im Gegenteil.
Mhm.
Ja, aber meine Mutter hat auf jeden Fall sehr, sehr stark an sozialistische Utopie geglaubt und die Heilsversprechen, die mit dieser Utopie einhergegangen sind. Und ja.
Was war denn der Grund, weshalb du dann zur Polizei gegangen bist?
Ja, ich überlege gerade. Das wird hier ein schöner Deep Dive. Ich will Kekse.
Du, die kommen wirklich gleich. Oder wir können sie auch jetzt schon öffnen, wie du willst.
Alles gut. es ist... was du eben weil ich in dieser jeden Tag Leben Welt diese schwierige, gewaltauffällige Mutterfigur vor meiner Nase hatte, habe ich mich halt für mich umso mehr in fantastische Welten geflüchtet. Mhm. Also nicht umsonst irgendwie waren die Lieblingsbücher meiner Kindheit fast ausnahmslos fantastische Bücher, insbesondere die sowjetische Fantastik, mit die ja immer auch, also die sozialistische Literatur hat ja immer auch einen Erziehungs- und Bildungsanspruch. Also heute würde man ein bisschen Kopfschütteln und sagen, Leute, das brauche ich nicht, dass so irgendwie mit mir der Ethiklehrer auf der Couch liegt und immer so mit dem Zeigefinger winkt. Aber damals war das für mich so, diese Gesellschaften, die für sich den Anspruch haben, einen besseren Menschen hervorzubringen und einen Menschen, dem es in diesem Setting gut geht. Das war für mich total, also da konnte ich andocken. Das hatte für mich eine magnetische Anziehung. Und Polizei ist sicherlich auch in Teilen diese naive, kindlich naive Vorstellung gewesen. Es war ja so, dass wenn meine Mutter ihre Aussätze hatte, ich ja stellenweise schreiend dann am Boden lag und sie hat getreten und geschlagen und so weiter. Und keiner der Nachbarn hat die Polizei gerufen. Und in meiner Vorstellung war das so, aber, weil ohne das Aber, was ja gleichzeitig dieses Quäntchen Hoffnung ist, da ist noch eine Welt hinter der Pappwand, da ist noch eine andere Realität, weil ich glaube, ohne dieses Aber ich hätte nicht leben können, aber ich glaube, insgesamt kann man nicht ohne einen Rest Treibstoff Hoffnung existieren. Und in meiner Vorstellung war es eben so, dieses Aber, wenn die Polizei das wüsste, dann würden die kommen und dann würden die machen, dass meine Mutter mich liebt und dass das aufhört. Und ich wollte, und das ist wirklich halt der kleine Junge, ich wollte, glaube ich, auch ein Stück weit Teil eines Systems sein, wo ich den Eindruck hatte, das ist diese positiv ordnende Macht. Der Mensch ist per se gut angelegt, oder zum Guten hin angelegt, aber er verhält sich nicht per se anständig. Und deswegen braucht es, ich bin heute unverändert der festen Überzeugung, auch heute, es braucht eine ordnende Instanz, inwieweit das auch eine strafende, in dieser Art und Weise strafende Instanz sein muss, da habe ich meinen Zweifel, aber eine Ordnungsinstanz, die braucht es auf jeden Fall.
Mhm. Und was war dann die Realität, als du bei der Polizei warst?
Ja, ich war ja geprägt von Volkspolizei, also sowohl von meinem Erleben als kleiner junger Jugendlicher, als auch in meinem ersten Anlauf, in meinem ersten Polizeianlauf bin ich ja nicht zur westdeutschen Polizei, sondern zur Volkspolizei gelangt, in ihren letzten Zügen sehr wohl. Und das war doch ein anderes System. Es war schon ein Stück weit, und da werden natürlich all diejenigen mit dem Kopf schütteln, die dieses System von der blutigen und unterdrückenden und zerstörerischen Seite erlebt haben. Aber für mich war es wirklich die Polizei des Volkes. Also es war bei uns unten im Haus war ein kleines Büro und das gehörte dem sogenannten Abschnittsbevollmächtigten. Mhm. Das war also der Polizist, der hatte 2-3 Straßenzüge und da war er der Ansprechpartner. Und da gab es dann, glaube ich, Dienstag bis 18 Uhr oder 18.30 Uhr hatte der eine Sprechstunde. Da konnte man dann hingehen und sagen, ja, ich weiß ganz genau, dass der immer seinen Müll aus dem Fenster wirft und da müssen Sie was machen. Und dann ist der wahrscheinlich gekommen und sagt, hier, hören Sie mal. Und das ist eine Ordnungswidrigkeit und das wollen wir nicht. Und so. Ja. Mhm. Und heute spricht man ja von Bürgern in Uniform, sowohl in Polizei als auch im Manierbereich. Und ich fand das damals zumindest von der Grundidee mindestens ebenso auch, also das war, glaube ich, auch die ursprüngliche Idee, nicht die Polizei von einigen wenigen, die die Kohle haben, die Produktionsmittel oder die guten Anwälte, sondern das ist unsere Polizei, das sind unsere Männer und Frauen und die sorgen dafür, dass wir uns alle gemeinsam sicher fühlen können. Und das war so, das war so mein erster Aufschlag. Und der zweite Aufschlag war dann das absolute Kontrastmodell. Das war ein Kampf um die Planstellen und Pöstchen und Besoldungsstufen. Und es kamen aus Westdeutschland einige leidenschaftliche, engagierte, extrem kompetente Idealisten. Aber es kam ein ganzer Teil an Leuten, die einfach nur: Heute bin ich Polizeihauptwachtmeister, morgen bin ich Polizeihauptkommissar. Die wurden dann aus dem mittleren in den gehobenen Dienst katapultiert mit entsprechenden Zulagen fürs Pendeln und. Mhm. Und denen ging im Grunde genommen, was den Osten betrifft, was Dresden im Speziellen betrifft, als Dienstort und so weiter, das ging denen am Arsch vorbei. Ja, und in dieser Übergangsphase gab es große, große, große Probleme. Wie man sich das heute, wie gesagt, werden diese Übergangsjahre so als, dass die ostdeutsche Bevölkerung empfing den Kanzler der Einheit mit roten Rosen und sie warfen sich mit Freudentränen vor ihm nieder. Das hat mit der Realität gar nichts zu tun. Ja. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was für katastrophale Zustände herrschten. Und in der Zeit brauchte es engagierte Idealisten im Polizeidienst, in Uniform, aber auch zivil, die sich dem entgegenstellen. Ja, weil
du wolltest doch was verändern, oder? Und hast auch was verändert.
Ich habe getan, was ein Samuel Mephire mit dem Rucksack, den er hatte und unter den Umständen, die es hatte, tun konnte. Ich glaube, um ein guter Polizist oder eine gute Polizistin zu sein, musst du, auch wenn du jung, ja erfahrungsgemäß eigentlich eher jung in den Polizeidienst kommst, musst du doch ein Stück weit eigentlich fast schon eine erwachsene Reife mitbringen. Und die habe ich nicht mitgebracht. Also von außen her sah ich, glaube ich, recht erwachsen aus, aber innen drin hatte ich so viele Baustellen und auch so viel kindlich verformtes, nicht kindlich verformtes, die kindliche Perspektive, aber unreifes. Mhm. Und das war toxisch, weil du im Dienst jeden Tag mit der sozialen Bruchkante zu tun hast, wo du in die dunkelste Dunkelheit unseres Gemeinwesens siehst. Du siehst da Suizide, du siehst versuchte und vollendete Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Nötigung, Erpressung und so weiter und so weiter. Und du hast mit den Opfern zu tun, mit den Tätern zu tun. Die Opfer sind quasi emotional verstümmelt. Der Täter lügt natürlich, um die eigene Haut zu retten.
Ja.
Die Staatsanwälte und Richter sind eben, und das ist auch so ein Baufehler, sind eben in aller Regel aus den gehobenen Schichten des Bürgertums kommend, weil man sich sonst dieses langwierige Jurastudium gar nicht leisten kann. Und deswegen sind die nur noch ganz bedingt bis überhaupt nicht mehr mit Realitätsbezug ausgestattet. Und es ist eine Mühle. Ich hatte gerade ein Vorgespräch, ein Vorinterview, wo eben auch die Sprache darauf kam und wo ich gesagt habe, ich werde ja häufig angerufen von Journalistinnen und gefragt, ja, und jetzt Polizeiskandal, Herr Mephire, was sagen Sie denn da? Und da bin ich so der Meinung, was so, bevor es diese ekelhaften Posts von Leichenbergen in Auschwitz in irgendwelchen Polizeichatgruppen gibt, gibt es aber erst die Situation, dass wir diese Männer und Frauen, die in aller Regel sehr, sehr jung sind und in aller Regel extrem positiv idealisiert, dass wir die allein lassen damit. Und dann erst haben wir diese Posts in den Chatgruppen. Was so? Das ist, da kommen nicht, also zumindest ist das meine Erfahrung, da kommen nicht Frauen und Männer, die sagen, ich will den Knüppel schwingen und ich will die werktätigen Massen unterdrücken. So ein Menschenbild habe ich zumindest nicht kennengelernt in der Polizei. Mhm. Aber ich habe sehr wohl viele kaputte und dann auch manchmal über die Stränge schlagende, gewaltauffällige Polizisten und Polizisten erlebt. Mhm. Aber sie werden dazu gemacht und ich glaube, sie werden von uns allen dazu gemacht. Mhm. Weil so wie ich im Altenheim erlebt habe, dass ganz viele meiner Kolleginnen überfordert sind mit diesem Sterbefließband, jeden Tag Sterbende, um zu wenig Zeit mal am Bett stehen zu können und die Hand zu halten, weil der Pflegeplan sagt, du hast hier 7 Minuten, du hast hier 12 Minuten und der Pflegeplan hinkt ja immer der Realität hinterher, weil Verfall. Ja, überall treffe ich das an, dass wir nehmen uns raus, weißt du, wir, die Bürgerinnen, nehmen uns zurück und sagen, hier, hast du meinen Paps, mach mal, aber mach's ordentlich. Oder hier, hast du mein Sicherheitsproblem, mach. Und ich glaube, wir als Bürgerinnen müssen pflegen und müssen uns an der Sicherheit beteiligen und an allen anderen Aufgaben und Innovationen, weil dann haben wir wirklich das Land und das Klima, was wir brauchen.
Es ist interessant, dass du sagst, weil tatsächlich gehöre ich zu den Menschen, die mittlerweile an einem Punkt waren und gesagt haben, also wenn ein Polizist einen Fehler macht, möchte ich als Bürgerin auch die Sicherheit haben, dass der dafür belangt werden kann, dass geguckt wird. Mhm. Weil ansonsten hat er mir für mein Gespür zu viel Macht. Weil ich weiß nicht, wer er ist. Und auch in meinem Umfeld gibt es sehr viele Menschen, die keine Hilfe bekommen haben, als sie die gebraucht haben. Und das ist jetzt natürlich das Kontrastprogramm zu dem, was du gesagt hast, weil ich wüsste gar nicht, was ich anders machen könnte, damit ich wirklich auch die Hilfe bekomme. Gerade Stichwort Rassismus auch bei der Polizei. Die Chatgruppen sind eine Sache, die ich tatsächlich auch schon schlimm fand. Aber alle meine Freunde haben rassistische Erfahrungen mit Polizei gemacht. Gerade wenn es um Racial Profiling zum Beispiel geht. Also was wäre denn da ein Beispiel oder die Antwort, wenn es, also es gibt nicht die Antwort, das ist mir klar. Ja, okay. Ne? Aber was sage ich denen denn jetzt?
Deinen Freunden?
Und mir auch.
Ach, weißt du, also ich habe jetzt schon mehrfach Gesellschaft im Umbruch erlebt. Wenn du mich gefragt hättest, 1985, 86, 87, oder wenn du mir gesagt hättest, pass mal auf, Samuel, du hättest mir die Mauer gerufen, die DDR bricht zusammen.
Hättest du mir einen Vogel gezeigt, oder?
Arme Irre. Ja, alles gut, bleib drüben.
Meine Mutter hat mal eine Kurzgeschichte schreiben wollen für die Schule. Dann hat sie es über den Fall der Mauer, dann hat sie es gelassen, weil sie gesagt hat, das ist Science Fiction, das passt nicht.
Genau. Ja, und wir haben es erlebt und ich habe erlebt, also ich will nicht für die gesamte Ex-DDR sprechen, aber in Dresden und in Sachsen war es in Teilen immens hässlich. Und da spreche ich nicht nur von Rassismus, da spreche ich davon, dass wirklich binnen weniger Monate in Dresden plötzlich 25 und mehr Prozent der Leute, die vorher Arbeit hatten, keine Arbeit mehr hatten. Mhm. Was das mit einer Gesellschaft macht, die vorher Vollbeschäftigung hat und lebenslange Erwerbsperspektiven und Kita sicher und plötzlich ist dieses System zersprengt und es ist kein Land in Sicht. Mhm. Und alle sagen, du bist doch frei, mach doch was draus. Mhm. Du armes ostdeutsches Häschen, bist du zu faul zum Arbeiten? Ja, und ich weiß, wie viele von denen immer wieder in die ABMs geschleust wurden und wussten ganz genau, die hatten dann die zweite und dritte ABM, die wussten ganz genau, es führt nirgendwo hin, ja, weil intern der Berater schon gesagt hat, wissen Sie was, wie alt sind Sie? 51? Das können Sie vergessen, das wird nichts mehr. Wo wollen Sie hingehen? Und so, wo ich denke, also wenn ich, also ich kann nur, ich bringe dieses Beispiel zusammenbrechende DDR, aber ich habe es auch im Kongo gesehen und da natürlich noch in einer noch extremeren Form mit diesem wirklich als Kriegsmittel eingesetzten Schlitzen und Schlachten und was man sich als Mitteleuropäer, und ich hatte ja vorher schon ein bisschen Scheiß gesehen, einfach nicht vorstellen kann. Ich kann nur davor warnen, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ja, macht mal die Gesellschaft heil. Mhm. Oder sag es mal ganz, ganz überspitzt, du Bulle, beweg dich mal. Ich glaube, wir unterschätzen die Gefahr. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel mit Krieg in Europa. Wir unterschätzen die Gefahr, dass Gesellschaften sich auflösen können, in Luft auflösen können. Mhm. Und ich sage mal, ich komme ja aus Bonn, also ich wohne schon 17 Jahre in Bonn. Mhm. Übrigens sehr, sehr glücklich. Ich möchte Werbung machen fürs Rheinland.
Mhm. Es, sehr so schön liebe dort.
Menschen
ja.
Und freundliche Menschen, witzige Menschen. kann ich, müsste täglich Dankesbriefe schreiben an die Rheinländer. Und es gibt eine wunderbare Museumsmeile, da ist auch das Haus der Geschichte. Und im Keller vom Haus der Geschichte ist unter anderem, es gibt da mehrere Orte davon in Bonn, ist so eine Überbauung aus Römerzeiten. Mhm. Und was die Römer, die hatten Straßen, die 2000 Jahre Bestand hatten, die haben Fußbodenheizung gehabt, Kanalisation, wo nicht einfach wieder im Mittelalter das Töpfchen mit der Kaka-Pipi-Soße wird aus dem Fenster gekippt. Ja, sie hatten Kanalisation und dieses System mit einer hochentwickelten, hocheffizienten Verwaltung, und dieses System löst sich faktisch in Luft auf. Mhm. Ja,
wenn aber meine Kritik an die Polizei ist ja nicht, also ich sage ja nicht, das soll sich alles in Luft auflösen. Ich gehöre nicht zu.
Nein, weißt du, ich glaube, derzeit sehe ich uns an einem Punkt, ich habe ein bisschen ausgehört vom Hölzchen auf Stöckchen. Entschuldige. Ich sehe einfach die, weißt du, wir gucken zu wenig in die Geschichte. Mhm. Und wir sehen zu wenig diese Beispiele, angefangen von DDR eben bis Römer, dass wenn die Bürgerinnen es nicht mit Liebe und auch mit liebevollem Konflikt hegen und pflegen, bricht es auseinander. Und was so, und
ja, wir aber müssen die uns, Polizei muss mich auch und meine Freunde auch ein bisschen mehr lieb haben.
Absolut. Und deswegen glaube ich wirklich, dass das, was wir gerade machen, miteinander sprechen und auch, was so, du hast deine Perspektive und sitzt an deiner Seite des Prismas und ich an der anderen, und dennoch teilen wir uns doch eine, also jetzt zum Beispiel, wir teilen uns eine Gegenwart und wir müssen einen Weg finden. Ja. Und man kann am Tisch sitzen und man kann unterschiedliche Wahrnehmungen haben, auch unterschiedliche starke Gefühle dazu, und dann sagen, Leute, wo ist die Lösung? Mhm. Aber heute sehe ich auch gerade in Ostdeutschland immer stärkeren Grabenkampf. Mhm. Und der ist so tief, und dabei haben wir noch gar keine Riesenbaustellen wie jetzt Ukraine beispielsweise, ja, oder Ungarn, ja, wo also Gesellschaften noch viel tiefer auch durch massive äußere Ereignisse unter Druck geraten. Mhm. Ja, wo ich denke, wir müssen es wieder lernen, auch wenn der andere eine Haltung hat, die mir nicht schmeckt, zu sagen, pass mal auf, große, wir setzen uns an ein Tischchen, Süppchen drauf, und wir löffeln das Süppchen und wir sprechen miteinander und wir treffen uns wieder und wieder, bis wir miteinander irgendwo, es ist in aller Regel irgendwas in der Mitte, ja, wo jeder federn lässt. Mhm. Ja, also zum Beispiel nach meinem Gutdünken müsste es so sein, es müsste völlig von der klassischen Polizeistruktur abgetrennt eine Ermittlungsbehörde geben, die also wirklich rausgenommen, also ein weiteres Wächteramt, das im Bereich Richter, Staatsanwälte, Polizei, Justiz, aber auch Bundeswehr, dass dort ein unabhängiges Wächter, eine unabhängige Wächterinstanz mit hoheitlichen Befugnissen, also dass Beschlagnahme, Durchsuchung, Festnahme, Inhaftierung gemacht werden kann, dass es dort eine Institution gibt, die sich dem Schutz der Bürgerinneninteressen widmet. Mhm. Weil ich glaube, es kann nur so sein, dass man es ganz loslöst, weil sonst bist du immer gefangen in den internen Befindlichkeiten. Und gleichsam müssen wir es als Bürgerinnen akzeptieren, wenn wir Transparenz wollen. Und das ist das beste Heilmittel, was ich in der Praxis kennengelernt habe. Warum wird nicht bei jedem hoheitlichen Handeln, also wenn das Jugendamt eine Inobhutnahme macht oder wenn der Polizist dich auf der Straße anspricht, warum schaltet er vorher nicht die Bodycam an? Beim Frühstücken müssen wir eben nicht zugucken, aber wenn er den Bürger anspricht, dann weiß ich, wie hat er ihn angesprochen, welche Maßnahmen sind es gewesen, waren die Maßnahmen berechtigt. Also
und jetzt sage ich dir, wo mein Misstrauen dann kommt. Wenn man sich weigert, die Bodycam überhaupt erst also als Standard einzuführen, wenn man keine Nummern macht, dann fühle ich mich schon so, naja, dann hast du ja was zu verstecken. Mhm. Und Politiker argumentieren ja immer so, ja, wir dürfen ja nicht die Polizei unter Generalverdacht. Also wir dürfen nicht Fehler zulassen, und wir alle machen Fehler.
Das ist Bullshit, genau.
So, und das ist so das, wo ich noch nicht gerade als Fan von Fehlern und noch so meine Probleme habe. Und das war bei mir aber auch ein Wandel, wenn wir nämlich auch vor ein paar Jahren gesprochen hätten, weil mein Stiefvater war Polizist. Na, okay. Dann hätte ich gesagt, ja, aber sag bitte nicht mehr all cops are bastards, weil es sind nicht alle Bastarde. So, ne? Und mittlerweile bin ich wirklich wütend, wenn ich sehe, wie meine Freunde behandelt werden oder was passiert in der Welt draußen.
Siehst du, weißt du, das hat so beide, das hat so beide Seiten. Und umso wichtiger finde ich es, und da können wir uns von Südafrika anregen lassen, Wahrheitskommission in Deutschland geht's, weißt du, die deutsche Fehlerkultur sehe ich sehr, sehr skeptisch. Mhm. Weil es, weißt du, der erste Reflex bei uns ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, wer ist schuld? Nicht, wie machen wir es besser, ja, sondern wer ist schuld?
Mhm. Ja, und, wir lernen quasi gar nichts draus.
Ja, und das ist, das Wichtige ist, dass wir die Schuldfrage klären und nicht, dass wir das Flugzeug nicht wieder und wieder und wieder abstürzen lassen. Und gleichsam, alle haben Angst vor Fehlern. Mhm. Da gibt es ein schönes Video von SpaceX, wie die das Starship entwickeln. Und am Anfang ist es so ein fliegender Blecheimer. Sieht überhaupt nicht aus wie ein Raumfahrtgerät. Ja, und es fliegt, dann explodiert es, dann fliegt es, kommt runter, explodiert unten, dann explodiert es auf der Startrampe und die geben nicht auf und die machen immer weiter. Und bei diesem Video, es geht nicht lange, habe ich mir so oft gedacht, wenn das in Deutschland wäre, hätte man nach dem ersten Versuch die Raumfahrt für 100 Jahre eingestellt. Das ist deutsche Fehlerkultur. Ja. Und ich finde, da können wir besser werden, dass wir sagen, wir sind alle Menschen. Ja. Ja. Und es gibt Polizisten, die aus Überforderung, vielleicht auch aus soziopathischen Prägungen heraus, Scheiße gemacht haben. Aber jetzt geht es darum, wie kommen wir denn in die Zukunft? Wie machen wir es besser? Mhm. Und so eine Bodycam oder dass auf jedem Polizeifahrzeug eine 360-Grad-Kamera ständig läuft, das heißt natürlich ein Stück weit, dass Daten erhoben werden, wo auch unbeteiligte Bürger mit und Bürgerinnen erfasst werden. Mhm. Aber das ist halt ein Stück weit...
Das darf dann nicht ausgenutzt werden.
Ja, also es müsste dann eben entsprechende Kontrollinstanzen geben, auch entsprechend hohe Strafrahmen, wenn es da einen Datenmissbrauch gibt. Aber es ist klar, dass der Bürger irgendwo in seiner Freizügigkeit, du hast nichts gemacht, du hast dich nicht zu Schulden kommen lassen, wirst aber vom vorüberfahrenden Streifenwagen auch gefilmt. Mhm. Und das müsstest du dann bereit sein, ein Stück weit zu geben. Mhm. Dafür bekommst du Transparenz und Nachvollziehbarkeit, weil der Polizist nicht einfach mal sagen kann, ah, komm, du rote Schlampe, tritt ab, sonst gebe ich dir eine Backpfeife, was will ich nicht weggehen, bam. Ja, ja, das würde aufhören.
Ja, ja. Ja,
und es kann nicht sein, dass 5 Polizisten im Einsatz sind und keiner hat die Bodycam an. Mhm. Und am Ende ist einer tot.
Ja.
Und keiner kann es nachvollziehen. Und so haben wir dann Verschwörungstheorien, egal aus welcher Ecke heraus, wo ich sage, warum nicht Transparenz schaffen?
Ganz genau.
Weißt du, so, wo ich denke, wir müssen, das Grundelement ist, wir müssen wieder ernsthaft und mit einem liebevollen Vorsatz miteinander sprechen. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil ich mit meiner Frau am Küchentisch oder auch jenseits vom Küchentisch ja auch immer wieder diese Hürde nehmen muss. Mhm. Und es ist schwierig. Mhm. Das, und manchmal gelingt das gut und manchmal gelingt das gar nicht. Aber weil der Vorsatz da ist, schaffen wir es immer wieder, uns zu begegnen und miteinander zu sprechen und auch natürlich manchmal in Schneckentempo-Geschwindigkeit uns weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, und das müssen wir machen, weil weißt du, das, was wir als Gemeinschaft haben, Schrägstrich Republik, das ist nichts anderes als eine großgeratene Familie.
Ja, ja. Das ist, warum bist du denn dann von der Polizei weggegangen?
Also zuallererst mal, weil ich diesen riesigen Rucksack hatte. Das ist der Schlüsselfaktor. Dass ich brachte mich mit und ich hatte die persönliche Reife nicht in einer Behörde, die natürlich langsam ist, also ich glaube, ich benutze im Buch das Beispiel, also ein Supertanker mit einer Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometern, ja, so bewegt sich Behörde. Und da brauchst du eine Reife, das zu verstehen, ja, dass du nicht, ja, und wenn man...
Glaubst du, es ist die Reife, die dir gefehlt hat, oder kann es nicht sein, dass du vielleicht sogar heller als alle anderen warst und es einfach nicht, weil es ist ja Wahnsinn, man wird ja wirklich wahnsinnig unter solchen
Umständen. Ja, aber das ist dann eben auch ein Stück weit... Weißt du, das ist dann eben auch ein Stück weit, zumindest in meinem Falle, das will ich nicht generalisieren, in meinem Falle jugendliche Hybris, und das habe ich ja in der Jugendhilfe jetzt über 20 Jahre lang gesehen, ich kann alles, ich weiß alles und ich brauche niemand.
Ach so, ja, okay.
Und weißt du, es ist so...
So eine Überheblichkeit
ein bisschen. Ja, weißt du, Polizei hat ja grundsätzlich, ja, also hat halt von uns allen... abgeordnet bekommen das Gewaltmonopol. Also Gewalt soll im Bedarfsfall durch die entsprechend Abgeordneten ausgeübt werden können. Mhm. Und das heißt, ja, dass du stehst dann irgendwo, da ist eine Ausgabe, da wird dann eine Langwaffe ausgegeben, also eine MP5, wie man sie klassischerweise, diese schwarzen großen Dinger, die man aus dem Straßenbild manchmal kennt, bei Bundespolizisten, aber auch jetzt manchmal im Streifendienst. Ja, und Das ist aber ein, ich sag's mal technisch, wirkmächtiges Mittel. Mhm. Ja, und dafür braucht es eine Struktur, dass eben nicht, wie es jetzt häufigerweise passiert ist, 76.000 Schuss Munition weg, paar 20 Kilo Sprengstoff, wo ich mir sage,
wie kann das sein?
Wie kann das sein? Ja. Aber da braucht es Struktur, weil nur Struktur kann eben auch dann entsprechend Kontrolle nachhalten. Weißt du, weil sonst nimmt jeder, wie wir es stellenweise früher bei der Armee hatten, nimm dir mal ein Käppi voll mit Munition und dann gehst du und dann führst du dann, nee, so darf das nicht sein. Ja, weil da brauchen wir absolute Kontrolle, wer wo welche Mittel der Überwachung einsetzt und wozu. Da brauchen wir Kontrolle und das kannst du nur mit Struktur machen. Mhm. Also deswegen denke ich schon, dass eine positive Struktur wichtig ist. Aber bei uns haben wir haben ganz viel Struktur, aber diese Struktur ist in Teilen derartig hirntot. Also darüber müssen wir uns halt zusammensetzen. Nicht die Struktur ist schlecht, sondern die Effizienz, die wir aus dieser bestehenden Struktur rausholen.
Und dann bist du gegangen und hast eigentlich recht reflektiert gesagt, es ist jetzt nichts für mich.
Das hört sich bei dir so positiv an.
Naja.
Ich wünschte, es wäre so gewesen. Also ich glaube, dass das...
Oder warst du wütend? Hast gesagt,
Ich war scheiße wütend. Ich hatte einen, Gott ist mein Zeuge, es klingt so herbeikonstruiert. Meine damalige Freundin, wir standen mitten in Dresden an einer Ampel und ich habe dem Chef der Kriminalpolizeiinspektion an dieser Ampel getroffen. Zufälligerweise stand er da mit einem anderen Herrn und ich sagte, wann kann ich denn wieder zu Ihnen kommen und ich würde gerne meine Versetzung mit Ihnen besprechen. Aber er hatte gesagt, Herr Mephire, Sie kommen das nächste Mal in mein Büro, wenn Sie Enzensberger Aussichten auf den Bürgerkrieg gelesen haben, weil dann verstehen Sie viel besser, wo wir uns gerade befinden und was ich von Ihnen will. Und ich in meiner kindlichen Naivität bin in die nächste Buchhandlung, es gibt eine große zentrale Buchhandlung, Haus des Buches in Dresden gibt es heute noch, hineingelaufen, habe Enzensberger bestellt, hatten die natürlich nicht da, ist ja so ein ganz kleines Essay, ne? Übrigens sehr lesenswert. Und habe das gelesen und bin dann zu ihm gelaufen und habe gesagt, ich habe Enzensberger gelesen, ich verstehe jetzt alles und jetzt werde ich doch versetzt. Und er hat gesagt, nee, Sie werden nicht versetzt, Sie sind dort, wo Sie sind, Dezernat 45.
Kriminal- wo wolltest du denn hin?
Ich hätte mich gerne in den Fachdienst versetzen lassen. Mhm. Ich war gar nicht fixiert auf Raub oder Staatsschutz oder irgendwas, sondern eigentlich wollte ich in den Fachdienst, weil der Dauerdienst halt so eine Polizeifeuerwehr ist.
Was ist Fachdienst? Was heißt das?
Fachdienst heißt halt, dass im Fachdienst werden fachspezifisch zum Beispiel unnatürliche Todesfälle, da werden unnatürliche Todesfälle als Vorgang bearbeitet, relativ vom Anfang bis zum Ende. Der Kriminaldauerdienst ist die kriminalpolizeiliche Feuerwehr, die fliegt sofort raus, ja, weil nicht sofort der Mordermittler verfügbar ist. Der hockt irgendwo, macht vielleicht gerade eine Spurenaufnahme oder irgendwas. Ja, deswegen kann der nicht sofort zum Tatort eilen. Deswegen fährt als allererstes der Kriminaldauerdienst hin. Der macht den sogenannten ersten Angriff und dann wird der Fachdienst nachbeordert. Und beim Dauerdienst hast du immer, du nimmst auf und schon wird es dir wieder aus der Hand genommen und du begleitest nichts im gesamten Prozess.
Zum Ende.
Genau. Und im Fachdienst ist es so, dass du halt viel mehr Teil dieses mittleren und langen Prozesses bist. Und
das haben sie dich nicht machen lassen.
Und das haben sie mich nicht machen lassen. Warum? Den Strick hatte ich mir selber gedreht, weil mein Gesicht natürlich bekannt war bis durch die Times bis nach New York. Ja?
Ja. Da wollte ich auch gerne mal nachfragen. Fühlst du dich im Nachhinein ausgenutzt?
Stell dir vor, da ist ein Junge, der hat vor allen Dingen die Erfahrung gemacht von Ablehnung und Zurückweisung und du bist nichts wert und du kannst es nicht und du wirst meinen Anforderungen nicht gerecht. Und plötzlich ist deine Öffentlichkeit, fliege ich Business von Dresden nach Bremen, wohne dort im 4- oder 5-Sterne-Hotel und der Sternekoch macht mir ein Rührei, was mir auf der Zunge zerschmilzt. Also ja, weißt du, ich schreibe es im Buch, es ist wie Seelenkoks. Weißt du, für einen Jungen, der wirklich sich bis ins Teenageralter hinein Pipi in die Hose gemacht hat, aus einer Angststörung heraus und kaum gerade aussprechen konnte. Ich musste ja jahrelang zur Spracherziehung gehen, weil ich gar nicht zusammenhängend sprechen konnte. Mhm. Ja, und dann, dieser Wandel. Und das ist, ich habe es mir vor allen Dingen selbst gebastelt. Ich glaube schon, wenn du mich jetzt festnageln würdest, klar bin ich auch Werkzeug gewesen, Aber ich glaube, wenn dann Werkzeug unter einem, zumindest was Heinz Eckert, den damaligen Minister, betrifft, unter dem allerbesten Vorsatz, nämlich um ein Signal zu setzen und zu zeigen, Polizei ist eben jetzt auch vielfältiger, ist auch anders und wir binden genau solche Menschen gezielt ein und auch traut euch, auch meine Kritik an afrodeutsche Community, für die ich ganz oft ausgebuht worden bin und werde, dass ich sage, wieso bringen wir uns nicht ein und gestalten mit? Wir sind im Maulen ganz weit vorn.
Aber wenn man aber viele auch nicht lässt.
Nee, das kann ich so nicht sagen. Es gibt durchaus, also gerade auch in Berlin, tragischerweise vor einigen Jahren durch Suizid aus der Welt gegangen, gab es einen ganz hochrangigen Kripo-Mann, afrodeutschen Kripo-Mann in Berlin. Und ich kenne afrodeutsche Fallschirmjäger, jetzt im KSK kenne ich mindestens einen afrodeutschen.
Vielleicht ist es von der Branche her unterschiedlich.
Es ist eine schwierige Branche, weißt du? Aber das ist so. Weißt du? Und wenn ich dann höre, ja, Jurastudium, da wird es uns schwer gemacht. Du, ich habe so viele weiße Freunde, die Jura studiert haben. Ich habe nicht von einem gehört, das wäre eine Blümchenwiese gewesen. Die haben sich alle den Arsch wundgerieben an diesem verflixten Studium. Mhm. Ich glaube, es ist für alle schwer.
Aber es ist wahrscheinlich auch ein größeres. Es ist nicht nur der Fakt, darf ich studieren, darf ich nicht studieren, sondern in welchen Strukturen bin ich aufgewachsen, wie werde ich gefördert. Wenn dir schon in der Grundschule gesagt wird, du musst auf die Hauptschule, weil man auch schon mittlerweile empirisch festgestellt hat, dass Migranten oft immer auf die Hauptschule geschickt werden. Und das wird auch einem viel zu früh gesagt, wann man Gymnasium und Hauptschule.
Ich bin bei dir, aber es hat auch was mit unseren Rollenbildern zu tun.
Ja. Ja,
es,
ja,
hat auch, weißt du, es hat auch etwas mit diesen All Cops are Bastards zu tun, was in einigen ethnischen Milieus, und da schließe ich das afrodeutsche Milieu explizit mit ein, gibt es ein Stück weit diese Grundhaltung, der Staat ist der Feind. Und das halte ich gelinde gesagt für etwas, was wir hinterfragen müssen. Mhm. Und ich frage dich, weißt du, wäre NSU in der Form, wie wir NSU erleben mussten, überhaupt möglich gewesen, wenn an den verschiedenen Stellen türkischstämmige, iranischstämmige oder afrodeutsche Staatsanwältinnen, Verfassungsschützer, Staatsschützer, bla 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 gesessen hätten, weil dieser ganze Skandal ist ja durch die verschiedensten Verdauungsorgane durchgestiegen, militärischer Abschirmdienst. Weißt du, wenn überall dort diverser Menschen sitzen würden und die Jobs sind stellenweise Scheißjobs. Mhm. Es sind Scheißjobs für die Allgemeinheit.
Ich glaube, das passiert gerade. Ich glaube,
ja, gut, früher war die es Möglichkeit. Es verändert sich, ja, aber immer noch merke ich, dass es nicht wirklich hip ist. Wenn du jetzt sagen würdest, du, ich bin eine YouTuberin, ich bin eine Neurochirurgin oder eine Astronautin. Mhm. Ja, da würden sie dir auf einer Party auf dem Rücken haben. Mensch, cool, und was du leistest. Wenn du dich hinstellst und sagst, du, ich bin beim Berliner Staatsschutz. Das würdest du nicht offenbaren, beim Staatsschutz nicht, aber sag jetzt mal, ich bin bei der Berliner Kripo. Ah, dann würden sie
auf jeden Fall weniger
dann hättest
Freunde.
Dann hättest du viel Platz auf dieser Party und wahrscheinlich kein Date. Also das... Wo ich denke.
Du, ich überlege mir zweimal zu sagen, mein Stiefvater war Polizist. Ne? Also ja. ich versuche ihn dann zu verteidigen.
So ein bisschen, ne? Partykiller.
Ja, ja, genau. Absolut, absolut. Okay, aber trotz allem bist du dann, ich sage es sehr plakativ, weil es auch überall sehr plakativ dargestellt wird, bist du auf die dunkle Seite gegangen und wurdest dann selbst kriminell. Wie ist dieser Wandel denn passiert? War das eine Trotzreaktion?
Nein, also Trotzreaktion definitiv nicht. Bis vielleicht auf den Aspekt, dass ich so von meiner Mutter auf, du musst funktionieren. Mir ist es egal, du hast Fieber, es ist egal, du gehst in die Schule. Ja, du hast Fieber, du gehst zum Training. Ich habe ja schon als Jugendlicher eine Herzmuskelentzündung gehabt und bin von der Schultreppe gefallen, weil ich auf eine Erkältung drauf trainiert habe. Ja, bei mir gab es nur, also das war diese Grundkonditionierung, du hast zu funktionieren. Ob du so und so viel Hunger oder so und so viel Hunger hast, es gibt immer die gleiche Menge an Haferkrütze und die isst du. Und wenn du die nicht isst, bekommst du, mal salopp gesprochen, eine in die Fresse.
Aber wie beziehst du das dann auf die Zeit nach?
Und das war so, ich bin in dieser impulsartigen Frustration aus der Polizei ausgestiegen. Mhm. Aber eigentlich habe ich mich aus meiner eigenen Familie heraus operiert. Mhm. Also nach wie vor fühle ich mich ja wenn man das so möchte, der Polizeifamilie sehr stark verbunden. Und ich habe mich aus einer Augenblicksempfindung heraus operiert und konnte da nicht zurückgehen. Mhm. Ja, und dieses, ich muss jetzt Erfolg haben, ich muss es euch zeigen, dass ich mit der Firma Erfolg habe. Und das funktionierte.
Eine Sicherheitsfirma.
Sicherheitsfirma. Mhm. Und es funktionierte eben so nicht. Mhm. Die Ideen waren gut, aber es funktionierte eben betriebswirtschaftlich zumindest nicht so schnell, wie ich das in meinem jugendlichen Größenwahn gerne gehabt hätte.
Und dann hast du dich entschieden.
Und an dem Punkt, ja, war dann Tippeltappeltour. Und das Fatale, ja, war, dass, ich werde oft gefragt, gab es da so einen Kulminationspunkt, so eine Sache, an der du es festmachst? Nein, ich glaube, das Fatale ist, dass ich von meiner, technisch gesprochen, von meiner frühkindlichen Prägephase an so vertraut war mit Gewalt, erst als Empfänger und dann später als Erzeuger von Gewalt, dass, weißt du, der Übergang war so schleichend, ja, wenn ich dir jetzt sage, pass mal auf, da drüben ist die Landesbank, ich gebe dir eine AK und eine Weste und eine Sturmhaube und jetzt lauf, Mädchen, und werd reich. Da wirst du sagen, sag mal, du bist doch gestört. Also selbst wenn ich das wollte, ich könnte es gar nicht, weil guck mal, wie mir die Hände zittern. Und was aber jemand, der so im Alltäglichen vertraut ist mit Gewalt. Ich habe einfach nicht gemerkt, wir waren ja schon mitten, also ich war innerlich schon mitten im Runterrutschen. Ne? Also erst Aufstieg am Berg und dann auf der anderen Seite geht es ja dann auch wieder nach unten. Wir haben so absurd brutale Sachen im Dienst, aber auch an der Tür gesehen. Und dadurch war ich schon so stumpf, beziehungsweise die Membran war für das Minus-Minus, das Dunkle, so durchlässig, dass ich dann war es nur noch ein kleiner Schritt.
Ja.
Ja, und Gott sei Dank, das muss man sagen, hat das Ganze durch meine Unfähigkeit dann ein relativ rasches Ende gefunden. Mhm. Und es blieb gar nicht so viel Zeit. Ich habe ja in dieser kurzen Zeit 5 Wochen, ja, die bis heute reflektiert werden und wieder reflektiert werden und angesprochen und was hast du getan? Und ja, es waren 5 Wochen meines Lebens, in denen diese Überfälle stattgefunden haben. Und ich habe ja da schon genügend Schaden verursacht. Ich stelle mir mal vor, ich hätte das über eine längere Dauer machen können. Wer weiß, was ich noch alles getan hätte und wer weiß, wie groß Verwüstung und Schaden. Also es ist so schon hässlich und extrem genug. Mhm. Aber ich bin froh, dass dann auch die Quittung gekommen ist.
Tatsächlich, ja.
Weil, ja, was so, das sind Dinge, für die ist wirklich die langfristige, egal ob mit oder ohne Therapie oder Seelsorge oder Gespräche mit der älteren Schwester, die ein guter Ratgeber ist. Egal in welcher Form, aber es braucht die ernsthafte innere Auseinandersetzung und folgend ein wirkliches Arbeiten in kleinen Schritten über Jahre hinweg, um aus diesen Zwangskonditionierungen auszusteigen. Mhm. Und an dem Punkt war ich nicht. Ich hatte nicht den Ernst meines Zustandes erkannt. Beziehungsweise an dem Punkt, wo ich ihn erkannt habe, habe ich eine Therapie angefangen. Aber ich hatte nicht den Schneid, nicht das Rückgrat, nicht meinen hässlichen Facetten, den eigenen hässlichen Facetten sich zu stellen, ist, glaube ich, die höchste Meisterschaft. Und ich habe es nicht gemacht und habe dafür teuer bezahlen müssen. Mhm. Das ist also, wenn ich einen Ratschlag geben darf, machst du ja auch ein Stück weit ein Berater-Podcast,
dann
muss ich echt sagen, so schmerzhaft es ist und mit so vielen Rückschlägen, also man denkt, man hat alles begriffen, ja, und dann am übernächsten Tag ist man wieder, ich bin doch schon wieder am selben Punkt, ich mache wieder dieselbe Scheiße, ich mache wieder dieselben Fehler, es ist egal, das gehört dazu, das meinte ich eben vorhin auch mit Fehlerkultur, Wachstum kann nach meiner Überzeugung nur optimal stattfinden, wenn ich mir selber und auch anderen Fehler zugestehe. Das gehört dazu. Aber Deutschland ist so ein Biotop. Man muss perfekt quasi aus der Gebärmutter herausfallen und funktionieren, fehlerfrei. Und dann merken wir immer wieder, dass wir uns selbst täuschen mit diesem Anspruch. Und dann wird offenbar, ach, der hat ja geschnieft. Dann irgendwann werden die fauligen Töpfe werden dann offenbar, ja, weil es am Ende Menschen sind, alle.
Es betrifft vor allem sehr, sehr viele Dinge. Also zum Beispiel die Sucht, Man muss eigentlich mit einberechnen, dass man sehr viele Rückfälle haben wird. Weil du gerade gesagt hast, man ist immer wieder auf demselben Punkt, wenn man depressiv ist. Man wird nicht geheilt, Therapie, sondern man hat immer wieder diese gefühlten Rückfälle. Mhm. Aber man ist eigentlich trotzdem ein Stückchen weiter. Mhm. Also der Kreis ist irgendwie größer und hat so seine Auf- und Abs. Ne?
Unbedingt. Und ich glaube auch, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug, ich werde der Junge meiner Mutter sein. Ich werde, glaube ich, mit an Sicherheit kannst du Wahrscheinlichkeit zu 99,999% werde ich nie wieder einen Überfall machen in meinem Leben. Aber ich werde immer der Junge meiner Mutter sein. Und es wird also eine beständige Arbeit sein.
Ja.
Eine beständige Arbeit für mich, die innere Spannung zu reduzieren, zu verstehen, nicht jeder Ort ist per se gefährlich. Nicht jedes Gegenüber ist manipulativ. Also das
ist krass, was das mit dem Unterbewusstsein macht. Also man ist geräuscheanfällig, man hat die Kopfhörer immer nur zur Hälfte auf, weil man immer wissen möchte, was passiert um mich herum.
Unbedingt, ja.
Und das sind so viele Sachen und das weiß man ganz lange nicht. Erst später, wenn man dran arbeitet, merkt man, was es mit einem eigentlich alles gemacht hat. Ne?
You name it. Das wirklich. Ja, möchte ich sofort, bitte leg mir was vor, ich unterschreibe. Das ist super, wie du das sagst. Absolut. Absolut.
Ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit sind. Ich würde jetzt die Kekse, ja?
Es gibt Kekse?
Ja.
Nein.
Es gibt immer einen Glückskeks der Woche.
Also wenn ich das so sagen darf, ein Kekschen.
Ein Keks.
Wir wollen mal nicht übertragen.
Ja, ja. Darf ich dich nach der Uhrzeit fragen?
Aber gerne, es ist 16.03 Uhr.
Okay, gut, dann haben wir gleich. Okay.
Ein Glückskekschen, okay.
Genau, dann gucken wir mal, was drin ist.
Oh Mann.
Und ich muss direkt dazu sagen, ihr da draußen, ihr könnt ein Buch von Samuel, drei Bücher könnt ihr sogar gewinnen. Ich muss mir noch ausdenken, in welcher Form, aber ich gehe stark davon aus, dass ihr dieses Video kommentieren sollt. Schon mal so viel dazu. So, was hast du denn für einen Spruch?
Wer vor den Spiegel tritt, um sich zu ändern, der hat sich schon geändert. Ein Spruch von Seneca. Hast du den ausgewählt?
Ja.
Oh Mann, das wäre jetzt ein Gänsehautmoment, wenn du gesagt hättest, nee, ich habe die einfach aus einer Tüte genommen, hier vom Chinesen an der Ecke. Da wäre ich jetzt vom Stuhl gefallen. Also da hätte ich gesagt,
ich bin auch am Überlegen, Hammer. Ob ich das überhaupt noch meinen Gästen sage, weil dieser Moment passiert oft, weißt du?
Ich empfehle dir, sag einfach, nein, wie kommst du darauf? Oh Mann. Oh, ein sehr fetter Spruch. Ich vermute mal, ich darf ihn mitnehmen.
Absolut.
Ich nehme ihn sehr, sehr gern mit.
Absolut.
Das ist ein sehr schöner Spruch.
Weil ich habe auch das Gefühl, dass du dich vor den Spiegel ganz oft schon gestellt hast. Und dein Weg ist sehr, auch wenn ich finde ihn trotzdem inspirierend, aber nicht auf so eine romantisierende Art, weil ich weiß, dass natürlich auch viel Leid dahinter steckt. Mhm. Aber gemeinsam geht es uns allen ein bisschen besser, wenn wir die Geschichten auch teilen, weil wir sind gar nicht so alleine mit den Sachen.
Unbedingt, das ist schön.
Und dafür wollte ich mich bedanken, auch für das Buch. Bald auch die Serie auf Disney Plus. Ich weiß nicht, bist du aufgeregt?
Ich freue mich darauf, mit ganz, ganz vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so eine Aufregung, so, oh, ja, ich bin bei Disney, so, sondern es ist eher so eine Aufregung. Ich weiß, wie viel Arbeit in dieser Serie steckt. Ich weiß umso mehr, wie viel Arbeit im Buch steckt. Es gibt übrigens ein wunderbares Hörbuch, gesprochen von meinem Sprechergott Oliver Siebeck. Mhm. Muss ich an der Stelle einfach mal eine große Lanze brechen. Es ist, der Mann ist phänomenal, zum Verlieben. Mhm. Schau mal, also vielleicht sehen wir uns ja wieder, dann werde ich dir berichten, wie so die Stimmen, die vielen, also hoffentlich vielen Stimmen zur Serie Blabla gewesen sind. Das war auf jeden Fall spannende Reise. Was ist denn in deinem Glückskeks?
In meinem, sie haben hervorragende Ideen für sie, für die sie sehr gelobt werden. Der ist nicht gefaked. Der ist echt. Das würde ich nicht selbst.
Aber dann ist es für dich wahrscheinlich ein Gänsehautmoment.
Ja, bei mir ist es nämlich nicht gefaked. Ja.
Das, ne?
Danke dir, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Hat Spaß gemacht.
Ich habe zu danken.